Lukas 2, ab Vers 21. Ein katholischer Priester, ein evangelischer Pfarrer und ein Jude sind Nachbarn, wohnen nebeneinander. Und der katholische Priester hat sich ein neues Auto gekauft, steht vorne vor seinem Haus und er ist mächtig stolz drauf. Woche drauf kauft sich der Evangelische auch ein neues Auto. Der Jude sieht es, sagt, ich muss auch ein neues Auto haben, kauft sich auch ein neues Auto. So wie Mr. Bean ungefähr, können wir vorstellen. Sieht, was der Nachbar hat, muss er auch machen. Eines Morgens geht der katholische Priester raus mit einem Eimer Wasser und leert einen Eimer Wasser über sein Auto. Denkt sich der Evangelische, ja, das muss sein, das mache ich auch. Nimmt einen Eimer Wasser, leert ihn über sein Auto. Der Jude guckt, was die machen, überlegt kurz, holt eine Eisensäge und schneidet ein Stück von seinem Auspuff ab. Markus hat es verstanden. Gut. Einer. Wir werden heute Morgen drei Rituale sehen und zwei wunderbare Vorbilder im Glauben. Das erste Ritual, was wir sehen werden, ist die Beschneidung. Auspuff, abschneiden. Ha? Kriegt ihr es jetzt? Lasst uns Vers 21 gemeinsam lesen. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn, das heißt Jesus, beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Das ist das erste Ritual, was wir heute Morgen sehen. Jüdische Jungen wurden am 8. Tag beschnitten. So wie Gott es gesagt hat im Alten Testament, im Gesetz. Und wir wissen heute, dass am 8. Tag der Anteil vom Vitamin K im Blut außergewöhnlich hoch ist. Vitamin K ist für die Blutgerinnung verantwortlich. Und davor ist es niedrig, am 8. Tag steigt es besonders hoch und dann flacht es wieder ab. Und ist es nicht genial, dass Gott es schon immer gesagt hat, bevor wir Menschen jeder draufgekommen sind, Gott hat gesagt, am 8. Tag sollen die Jungs beschnitten werden. Dann, wo es am besten passt, die beste Zeit. Gott weiß es. Und ist es ein Segen, dass es so früh ist, so früh, dass man sich nicht daran erinnern kann. Es wäre eine Prozedur, an die ich mich nicht erinnern wollen würde. Vorteil der Beschneidung natürlich, es hat einen hygienischen Aspekt, aber vor allem hat die Beschneidung davon gesprochen, über eine geistliche Tatsache. Die Beschneidung war das sichtbare Zeichen, dass dieser Mann oder dieses Kind zu Gottes Bundesvolk gehört. Und es war ein wichtiges Ritual. War ein Ritual, das sogar am Sabbat erlaubt war, wo sonst nicht viel erlaubt war. Das Gegenstück zur Beschneidung im Alten Testament ist die Neugeburt aus dem Geist Gottes im Neuen Testament. Neugeburt, wenn wir geboren werden vom Heiligen Geist, von Gott her. Von oben. Das ist eine ganz radikale Veränderung. Da findet eine Verwandlung statt, eine Metamorphose, wo unser ganzes Wesen umgewandelt wird. Denkt an einen Schmetterling oder an eine Raupe zuerst, die irgendwo an einem Baum hochklettert und sich dann verpuppt. Und in diesem Kokon wird dieses Wesen völlig neu umgewandelt. Ist noch immer dasselbe Tier eigentlich, dasselbe Ding, aber es ist trotzdem völlig anders. Wir nennen das Metamorphose, eine völlige Umwandlung, eine Neugestaltung. Das ist, was passiert, wenn wir uns bekehren, wenn wir uns Jesus hingeben und er schenkt uns eine neue Geburt, eine geistliche Geburt. Und wir werden ganz neue Menschen. Diese alten Menschen, die wir vor unserer Bekehrung waren, die sterben. Zu dem Zeitpunkt. Wir sind immer dasselbe. Diese sündige Natur wird entfernt aus unserem Leben. Und wir werden von Sündern zu Heiligen. Zu Heiligen Gottes in Christus. Und wir werden zu Kinder Gottes. Was hier etwas Radikales. Wir bekommen Anteil an seinem heiligen, ewigen Leben. Kolosser 2, Vers 11 sagt uns, in ihm, das heißt in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Wir sind identifiziert mit Christus. Mit ihm begraben, Vers 12, in der Taufe. Das ist das äußere Zeichen für diese neue Geburt aus dem Geist. Nicht mehr länger die Beschneidung, sondern die Taufe. Wenn jemand sich Jesus anvertraut, sich bekehrt, persönlich annimmt, persönlicher Glaube, sich mit ihm identifiziert, dann ist das äußere Zeichen dafür die Taufe. Gestorben, begraben mit Christus und auferweckt zu neuem Leben mit ihm. Also mit ihm begraben in der Taufe, das äußere Zeichen, in ihm auch auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Römer 4, Vers 11. Da ist es, Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Also die Beschneidung damals war das äußere Zeichen für den Glauben, den Abraham hatte. Im Neuen Testament das äußere Zeichen für unsere Bekehrung, die Taufe. Wir lernen in diesem Vers auch, dass die neue Geburt, die Gerechtigkeit vor Gott aus Glauben kommt, nicht durch ein äußeres Ritual. Das heißt hier, dieses äußere Zeichen der Beschneidung war nur ein Siegel für die Gerechtigkeit des Glaubens. Für diesen Glauben, den er bereits hatte. Philipper 3, Vers 3, da heißt es, denn wir sind die Beschneidung, sprich Gottes Bundesvolk, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das heißt, nicht unser Vertrauen auf eigene Leistungen vor Gott setzen. Dass wir sagen, ja, Gott wird mich annehmen, weil ich so gut bin. Wegen irgendwas, was ich getan habe. Gott wird mich annehmen, weil ich getauft bin. Oder weil ich konfirmiert bin. Oder weil ich in die Kirche gehe. Oder weil ich den Armen helfe. Oder weil ich so viel bete. Nee. Wir sind die Beschneidung Gottes Bundesvolk, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen. Und nicht auf diese Dinge vertrauen, auf eigene Leistung, auf äußere Rituale vielleicht auch, das, was wir tun. Nicht, sondern, dass wir unser Vertrauen allein auf Jesus Christus setzen, auf sein Werk am Kreuz. Das, was er für mich getan hat, dass er dieses vollkommene Leben für mich gelebt hat, was ich nicht leben konnte. Und dass er dann als Unschuldiger am Kreuz meinen Platz eingenommen hat, den Platz des Schuldigen. Und dass er das Gericht für meine Sünden, für meine Schuld, die mich von Gott trennt, auf sich genommen hat am Kreuz. Und dass er dort für meine Schuld bezahlt hat. Für diese Schulden, die mich vom heiligen Gott trennen. Er hat es entfernt. Und er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und er will sein gerechtes, heiliges, perfektes, ewiges Leben mit uns teilen. Er bietet es uns als Geschenk an. Und ich vertraue auf Jesus Christus, dass er mich rettet. Ich versuche nicht länger, mich selbst zu retten. Das ist Bekehrung. Von Selbstgerechtigkeit mich bekehren zu Jesus Christus. Und dem, was er für mich getan hat. Jesus sprach zu dem selbstgerechten Pharisäer Nikodemus in Johannes 3. Wenn du den Himmel erleben willst, wenn du Gemeinschaft mit Gott erleben willst, dann musst du von neuem geboren werden. Musst du eine neue Geburt von Gott, von oben her, erfahren. Da bekommst du Anteil an seinem Leben. Da wirst du Teil von Gottes Familie. Nicht durch irgendwelche äußeren Dinge, durch irgendwas, was du tust. Und Nikodemus fragt, wie ist das möglich? Wie kann ich von neuem geboren werden? Wie kann ich geistlich lebendig werden? Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott erfahren? Wie kann ich den Himmel sehen? Wie ist das möglich? Und Jesus sagt zwei Dinge. Das erste ist, Jesus musste sterben. Und er gibt ihm dieses Bild von einer brosenen Schlange auf dem Kreuz im Alten Testament. Unsere Sünde ist gerichtet auf einem Kreuz. Unsere Sünde muss in ihm gerichtet werden. Das ist das Erste. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Aber dann das Zweite ist, Jesus sagt, du musst ihm glauben. Auf ihn schauen. Auf Jesus schauen. So wie die Israeliten damals in der Wüste im Glauben auf diese Sünde, die am Kreuz gerichtet wurde, geschaut hat, auf diese bronzene Schlange, auf ein Kreuz. Jesus musste sterben, aber du musst im Glauben auf ihn schauen. Du musst es annehmen. Du musst annehmen, dass es für dich persönlich war, was Jesus getan hat. Wir können in Johannes 3 nachlesen, was Jesus genau gesagt hat. Das war meine Kurzfassung. Wer immer du bist, was immer du getan hast, wo immer du herkommst, ich kann dir das zusprechen, dass Jesus für deine persönliche Lebensschuld bezahlt hat. Für all deine Sünden. Hast du es angenommen für dich persönlich? Hast du es in Anspruch genommen, was er für dich getan hat? Hast du ihn eingeladen, in dein Leben zu kommen, um dein Retter zu sein, um dein Herr zu sein? Das ist wichtig. Weil Medizin wirkt nur, wenn man sie einnimmt. Sonst hast du nichts davon. Wenn es am Nachtkastel steht und du tust sonst nichts, bringt es halt viel. Ein Geschenk bringt dir nur was, wenn du es annimmst und auspackst. Ein Scheck bringt dir nur was, wenn du ihn unterschreibst und einlöst. Ein Rettungsring bringt dir nur was, wenn du ihn ergreifst. Jesus ist unser Rettungsring. Und du ergreifst ihn durch Glauben. Dass du dich, dass du dein Leben, dass du deine Sünden Jesus anvertraust. Sein Name ist sein Programm. Seht ihr, an dem Tag, da man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt. War bei der Beschneidung auch der offizielle Akt, wo sie ihm offiziell seinen Namen gegeben haben. Und sein Name wurde Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Jesus. Von Joshua im Alten Testament. War ein sehr populärer Name. Joshua war ein Nationalheld. Viele Jungs hatten diesen Namen. Joshua oder Jesus. Jahoshua. Jahwe, Gott rettet oder Gott ist Rettung. Sein Name war Programm. Das ist der Name, den Gott der Vater für seinen Sohn, Gott den Sohn, auserwählt hat. Jahwe rettet. Er hätte ihm verschiedensten Namen geben können. Er hätte sagen können, König der Könige. Das wäre ein passender Name gewesen für Jesus. Oder Herr der Herren. Oder Richter. Oder allmächtiger Gott. Das sind alles Namen, die gepasst hätten, die wahr sind. Aber nicht Gott der Vater hat Jesus den Namen Retter gegeben. Jahwe ist Errettung. All diese anderen Dinge stimmen auch. Aber die erste Beziehung, die du mit Gott und mit Jesus erfahren musst, ist, du musst ihn als Retter erfahren in deinem Leben. Das ist wichtig. Kennst du Jesus als deinen Retter? Weil das ist sein Herz, das ist sein Wunsch, dich zu retten aus seiner Entfremdung von Gott wegen deinen Sünden. Retter. Und das ist, was du am meisten brauchst. Das ist, was ich am meisten brauche. Retter. Jemand hat mal gesagt, wenn wir Informationen gebraucht hätten, wenn das unser größtes Problem wäre, dann hätte Gott uns einen Lehrer gesandt. Wenn wir mehr Technologie gebraucht hätten, hätte Gott uns einen Wissenschaftler gesandt. Wenn wir mehr Geld gebraucht hätten, hätte Gott uns einen Ökonomen gesandt. Wenn wir Unterhaltung gebraucht hätten, wenn das unser größtes Bedürfnis gewesen wäre, hätte Gott uns einen Entertainer gesandt. Aber Gott hat uns einen Retter gesandt. Er wusste, das war unser größtes Problem. Und das ist unser größtes Problem. Sünde. Entfremdung von Gott. Und er wusste auch, unser größtes Bedürfnis ist Gemeinschaft mit Gott. Ist, dass wir Anteil haben an seinem Leben. Das ist unser tiefstes, größtes Bedürfnis. Nicht Geld, nicht Wohlstand, nicht Information, Wissen, Technologie, Unterhaltung. Dinge sind auch okay, aber was wir wirklich brauchen, ist Errettung. wonach unser Herz sich wirklich sehnt, ist Beziehung mit dem lebendigen Gott, denn dafür sind wir geschaffen worden. Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast, dass du Anteil an diesem ewigen Leben hast? Wer ist Jesus für dich? Ist er ein guter Lehrer, ein Wundertäter, ein Reformer? Oder kannst du ehrlich sagen, Jesus ist mein Retter? Jehoshua, Jahwe, der mich rettet. Er ist Jahwe, unsere Errettung. Gott hat uns seinen Rettungsring gegeben. Er hat uns seine Medizin gegeben gegen unsere Krankheit der Sünde. Er hat uns seinen Scheck ausgestellt, der unsere Schuld bezahlt. Und er hat es in der Form einer Person getan. Und das ist wunderbar. Jesus Christus, zweite Person des dreieinigen Gottes, die Mensch geworden ist. Er wurde zu unserer Medizin. Er wurde zu unserem Rettungsring. Er wurde zu unserem Scheck. Er wurde zu unserem Retter. Das ist das Tiefste, das ist das Wichtigste an der Person Jesu für uns. Ihn zu kennen als Retter in unserem Leben. Hört, was Johannes schreibt, der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11. Das sagt uns, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Jesus ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt. Und du verbindest dich mit ihm. Du erhältst dieses Leben durch Glauben. Beschneidung am achten Tag. Interessante Parallele auch. Achte Tag ist der Tag des Neubeginns. 7 Tage hat die Woche, am achten Tag geht's von vorne los. Neubeginn. Blut wurde vergossen, als das Fleisch entfernt wurde. In Jesus Christus haben wir einen Neubeginn, haben wir neue Geburt, ein neues Leben, wir können ein neuer Mensch werden. Durch das, was er für uns getan hat. Und ich bin froh, ich habe einen Neubeginn gebraucht. Ich habe einen Retter gebraucht, der meine Schuld abnimmt, den ganzen Mist, den ich gebaut habe. Ich habe mich nach Beziehung mit Gott gesehen, nach einem wahren Sinn in meinem Leben. Seid ihr nicht froh, dass Jesus unsere Errettung ist? Lass uns Verse 22 bis 24 lesen. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Das sind hier 2 weitere jüdische Rituale. Das zweite Ritual, das im Gesetz des Mose gefordert ist, war dieses Reinigungsritual. Am 41. Tag, nachdem eine Frau einen Sohn zur Welt gebracht hat, musste sie ein Reinigungsritual durchmachen. Ihr könnt das im 3. Mose Kapitel 12 nachlesen, wen das weiter interessiert. 3. Mose ist das Handbuch für die Priester. Da sind all diese Dinge aufgeschrieben. 41. Tag, bis dahin musste die Frau zu Hause bleiben, durfte nicht in das Heiligtum, in den Tempel gehen, war kultisch unrein sozusagen. Und dann am 41. Tag musste sie in das Heiligtum oder den Tempel kommen und ein Opfer darbringen, ein Sündopfer. Das spricht von Vergebung, von dem, was Jesus für uns getan hat. Vergebung, Rettung aus unserer Schuld. Das zweite Opfer war ein Brandopfer, das spricht von Hingabe. Auch von Jesu Hingabe an uns, aber auch unsere Hingabe an ihn. Also ein Reinigungsopfer, Sündopfer, um Vergebung zu erlangen, ein Hingabeopfer. Warum das? Ich glaube, es erinnert uns daran, dass wir alle als Sünder geboren wurden. Dass jede Frau, wenn sie ein Kind gebiert, einen Sohn oder eine Tochter Adams in diese Welt bringt, einen weiteren Sünder in die Welt bringt. David sagt uns im Psalm 51, er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist die Wahrheit, das ist die Natur, mit der wir geboren werden als kleine Babys. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir werden nicht erst zu Sündern, wenn wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist schon angelegt in jedem kleinen Baby. Könnt ihr das sehen, diese selbstsüchtige, sündige Natur. Das ist da seit Adam, seit die ersten Menschen in Sünde gefallen sind. Unsere Natur hat sich verändert. Das ist unsere Natur, bevor wir diese geistliche Geburt von Gott empfangen, bei der Bekehrung. Und da wird es verändert. Da werden wir von Sündern zu Heiligen. Und ja, wir haben noch immer diesen Nachlass unseres alten Menschen, unser Fleisch, diese Impulse, diese alten Gewohnheiten. Aber wir sind immer dieselben Menschen. Aber wir werden als Sünder geboren. Das ist eine Wahrheit, die viele Menschen nicht wahrhaben wollen. Die sagen, nee, wir sind doch gut. Alles, was uns Menschen fehlt, ist Erkenntnis. Und wenn wir die Leute nur genug ausbilden, dann wird alles toll, dann werden wir den Himmel auf Erden erfahren. Und ihr könnt das Chaos und die Zerstörung und den Tod und den Leid sehen, die diese Philosophien, diese Menschen, die diesen Philosophien nachgefolgt sind, in diese Welt gebracht haben. Schaut euch an, was der Kommunismus gebracht hat. Milliarden von Menschen, die umgekommen sind. Humanismus, dieser menschliche Stolz. Die Gefallenheit des Menschen nicht anerkennen wollen. Diktaturen. Der Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir sind Sünder. Wir sind nicht perfekt. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. Unser Gewissen bezeugt uns das. Wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen Jesus. Warum wurde Jesus beschnitten? Warum wurde Jesus in den Tempel gebracht? Warum musste Maria ein Reinigungsopfer darbringen? Als sie Jesus zur Welt brachte, der sündenlos war, der perfekt war, der heilig war. Er hat es nicht nötig gehabt, aber Jesus hat sich identifiziert mit uns Sündern. Wir sehen das in der Beschneidung, wir sehen das in diesem Reinigungsritual, wir sehen das später bei seiner Taufe. Jesus hat sich identifiziert mit uns Sündern. Und er hat letztendlich unsere Schuld auf sich genommen. Er ist dieses Opferlamm geworden, von dem alle anderen Opfer im Alten Testament sprechen und auf das all diese Opfer hinweisen. Von diesem Opfer, bei dem Reinigungsritual, heißt es im 3. Mose 12, dass sie ein Lamm als Sündopfer darbringen müssen, Entschuldigung, ein Lamm als Brandopfer darbringen und eine Taube als Sündopfer. Aber es heißt, wer sich kein Lamm leisten konnte, der durfte zwei Tauben darbringen. Was haben Maria und Josef dargebracht? Zwei Tauben. Was lernen wir davon? Sie waren arm. Die hatten noch nicht im Fernsehen diesen Wohlstandspredigern zugehört. Wenn du glaubst, dann wirst du reich sein und Jesus war reich. Nee, Jesus kam arm wie eine Kirchenmaus in diese Welt. Maria und Josef waren arm. Sagt uns auch, dass das passiert ist, bevor die Weisen aus dem Morgenland zu ihnen gekommen sind, mit dem ganzen Gold und Weihrauch und Myrrhe, dem ganzen Zeug. Hat Gott ihre Reise nach Ägypten später finanziert, als Herodes die kleinen Kinder umbringen wollte. Aber sie waren arm zu diesem Zeitpunkt. Und ich mag das an Jesus, wieder diese demütige Haltung von Jesus, wie er in diese Welt gekommen ist. Er ist von Anfang an zum Geringsten geworden, hat sich gering gemacht. Es gibt keinen armen Menschen, mit dem Jesus sich nicht identifizieren kann. Es gibt kein Kind, das zu Weihnachten sein Geschenk nicht kriegt, weil die Eltern sich es nicht leisten können. Dass Jesus nicht verstehen kann. Jesus ist wirklich unser Hohepriester, der uns verstehen kann. Er hat sich erniedrigt. Ist zum Ärmsten geworden. Ich schätze es an ihm. Nicht als stolzer König aufgestanden, sondern als demütiger Retter. Damit wir nicht eingeschüchtert sind von ihm. Damit wir nicht sagen, oh, das ist so hoch, da können wir nicht mit, damit kann ich mich nicht identifizieren. Er ist ganz demütig gekommen. Und ich schätze es an Jesus. Dritte Ritual, das wir hier sehen, ist, dass der erstgeborene Sohn dem Herrn dargestellt wird oder geweiht wird. Im Vers 23 haben wir das gelesen. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Ursprünglich sollte es aus jeder Familie Israels einen Priester geben. Einen, der für den Gottesdienst ganz besonders abgesondert ist. Und das war der Erstgeborene. 2. Mose Kapitel 13 sagt der Herr, heilige mir alle Erstgeburt. Also heiligen bedeutet absondern, in ganz besonderer Art und Weise Gott zur Verfügung stellen. Heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was bei den Söhnen Israel zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Das hat der Herr gesagt, nachdem er die Erstgeborenen in Ägypten erschlagen hat. Zumindest die, die nicht das Blut an den Türpfosten gestrichen hat von dem Opfer. Das wieder von Jesus spricht und dem, was er für uns getan hat. Aber in jeder Familie sollte es sozusagen einen Priester geben. Soll auch im Neuen Testament so sein eigentlich. Wisst ihr, wer die Familienpriester, die geistlichen Leiter der Familien im Neuen Testament sein soll? Epheser 5, die Ehemänner, die Väter. Ihr Ehemänner, ihr Väter, das ist euer Job. Ihr sollt die geistlichen Leiter eurer Familie sein. Ihr seid das geistliche Haupt eurer Familie, heißt es dort in Epheser 5. Gott wird euch verantwortlich halten für das geistige Wohl eurer Familien. Wie geht's euch damit? Nehmt ihr diese Verantwortung wahr? Diese geistliche Leiterrolle? Guckt ihr, dass eure Familien geistig genährt sind? Dass sie im Gottesdienst gehen am Sonntag? Unterhaltet ihr euch mit euren Kids, mit euren Frauen über geistige Dinge? Über das, was Gott zu euch spricht in eurer stillen Zeit? Über das, was ihr gelernt habt im Gottesdienst, wo Gott euch angesprochen hat? Oder nörgelt ihr eher? Lest ihr Bibel mit euren Familien? Betet ihr zusammen? Seid ihr Vorbilder? Das ist eine hohe Berufung. Das Haupt, geistliche Haupt der Familie zu sein. Das Familienpriester sozusagen. Der geistliche Leiter. Hohe Berufung. Aber Gott fordert euch raus an dem Punkt. Das ist, was er von euch möchte. Also ursprünglich wurde immer der erste Sohn jeder Familie zum Priester. Aber dann ist was passiert im 2. Mose 12. Mose war auf dem Berg, hat das Gesetz von Gott empfangen und die Israeliten haben ein goldenes Kalb gemacht und sind eigentlich abgefallen vom wahren Gottesdienst. Vom wahren Gott. Auch diese Erstgeborenen, die eigentlich ganz besonders Gott zur Verfügung stehen sollen. Und dann kam Mose runter und er wollte die Sache bereinigen und hat gesagt, wer ist mit dem Herrn? Und es war nur ein Stamm, der sich gemeldet hat und das waren die Leviten. Nur sie waren bereit, sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen und sich gebrauchen zu lassen, um diese Götzendiener zu richten. Und dann sagt Jesus im 4. Mose 3, Vers 12, und ich, siehe, ich habe die Leviten mitten aus den Söhnen Israel genommen, anstelle aller Erstgeburt, die zuerst den Mutterschoß durchbricht und dann den Söhnen Israel, und die Leviten sollen mir gehören. Weil die Leviten treu waren, seitdem hat Gott die Leviten als seine Priester, als seine Diener im Heiligtum genommen. Und seither musste jede Familie ihren erstgeborenen Sohn auslösen. Und statt dass sie einen Sohn, den erstgeborenen Sohn für den Gottesdienst gegeben haben, mussten sie einen Nachkommen Levis mit 5 Schekel unterstützen. Und seither gab es diese Weihzeremonie für den Erstgeborenen. So ähnlich wie unsere Kindersegnung heute eigentlich. Es ist eine gute Sache, wenn wir unsere kleinen Kinder nehmen und sie wirklich dem Herrn weihen, zusammen als Gemeinde für sie beten und sagen, Herr, wir beten für dieses Kind, wir bringen dir dieses Kind. Wir beten, dass es zu dir findet. Und wir wollen Vorbilder sein. Wir wollen es begleiten auf diesem Weg. Das ist, was wir tun, wenn wir Kinder segnen. Das ist ein schönes Ritual eigentlich. Als nächstes zum Abschluss sehen wir 2 wunderbare alte Menschen. Als diese kleine Familie, Maria, Josef und der kleine Jesus in den Tempel kommen, haben sie eine himmlische Verabredung. Ich mag das, wie Gott uns führt. Habt ihr sicher auch schon oft erlebt, himmlische Verabredungen. Ich habe, als ich auf der Missionskonferenz in Kalifornien jetzt war, bin ich hier so zufällig in eine Frau reingelaufen, fast, ne, und mir ist aufgefallen, hier der Namensschild, und die hieß auch Weber mit Nachnamen. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, ja, ich bete für dich, schon jahrelang. Na, wir haben diese Gebets-E-Mails und war eine wunderbare alte Frau, die auch diese E-Mails bekommt und in dieser Missionsgebetsgruppe in Costa Mesa in Kalifornien ist und die betet seit Jahren für uns. Die Liz Weber. Das ist cool, oder? So eine himmlische Verabredung. Hat mich gefreut. Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Ein alter Mann, die Tradition sagt, er war 113 Jahre alt. Und er war gerecht und gottesfürchtig. Gerecht in seiner Beziehung mit den Mitmenschen und gottesfürchtig. Er war in der rechten Beziehung mit seinem Gott. Ist wunderbar, so alte Menschen wie diese. Alte Menschen, alte Männer wie diese haben eine wunderbare Ausstrahlung. Kennt ihr solche Männer, die ihr trefft und ihr denkt euch, wow, der kennt Gott. Als ich den Pastor Chuck zum ersten Mal getroffen habe, Chuck Smith, der hat so eine Ausstrahlung. Und ich dachte, wow, der kennt Gott. Und ich kann an Richard Wurbrand denken, der jetzt verstorben ist. Pastor aus Rumänien, der 14 Jahre lang im Gefängnis war für Jesus. Oder Bill Gallatin, ein Pastor, der jetzt da war, der irgendwo um die 70 ist und mit seiner Frau einen Bund geschlossen hat. Gott hat es wieder gesprochen und er ist halbe Jahr in Europa unterwegs und am Missionsfeld. Und seine Frau ist daheim und betet für ihn. Aber er hat eine Ausstrahlung. Der kennt Gott. Peter Will in Hannover ist einer. Für mich, wenn du mit Peter redest, merkst du, wow, der hat so ein weiches Herz. Der kennt Gott. Oder der Vivian, der vor einiger Zeit hier war. So alte Männer, die Jesus ausstrahlen. Das ist eine wunderbare Sache. Die viele Jahre mit dem Herrn gelebt haben und die geformt wurden von ihm und ihn gut kennen und der Herr ist sichtbar in ihnen. Das ist wunderbar. Ich möchte so ein Mensch werden. So ein alter Mann, wo andere sagen, wow. Ich hoffe, wir alle wollen solche Menschen sein. Und das heißt, und er wartete auf den Trost Israels, auf den Retter, auf den Messias, auf Jesus. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus, den Herrn, gesehen habe. Christus heißt Messias in Griechisch. Vers 27, und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er es auf seine Arme und lobte Gott. Wunderbarer alter Mann. Ich glaube, das Erste, was wir sehen im Leben von Simeon, ist, er kannte Gottes Wort, er kannte die Heilige Schrift. Er war im Tempel und wartete. Warum hat er das getan? Ich glaube, er hat Daniel 9 gekannt, diese Prophetie von den Jahrwochen, wo uns der grobe Rahmen gegeben wird, wann der Messias kommen wird. Und Simeon war treu, er hat gewartet, dass Gottes Wort sich erfüllt. Diese Verheißung. Und er war sensibel für den Heiligen Geist. Und stell dir vor, wenn der Herr zu euch sprechen würde, geh in den Tempel. Der Messias ist dort. Was würdet ihr erwarten? Vielleicht ein König in seinem ganzen Prunk mit Riesengefolgschaft und Tamtam. Vielleicht eine leuchtende Gestalt. Wie wäre es mit einem Baby? Würdet ihr das erwarten? Wenn der Heilige Geist sagt, geh in den Tempel und du gehst in den Tempel und er spricht zu dir, das Baby dort ist der Messias. Wärt ihr überrascht? Hättet ihr das Reden des Heiligen Geistes angezweifelt? Hättet ihr gesagt, oh, das ist die Pizza von gestern Abend, ich glaube, ich höre nicht richtig. Simeon war nicht überrascht. Warum? Ich glaube, er kannte Gottes Wort. Ich glaube, er hat Jesaja Kapitel 9 gelesen. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Simeon kannte Gottes Wort. Kennst du Gottes Wort? Bist du begierig, mehr kennenzulernen von seinem Wort? Das Zweite, was ich schon kurz angesprochen habe, ist, Simeon war offen und sensibel für das Reden des Heiligen Geistes. Er ließ sich vom Heiligen Geist beherrschen. Das ist gemein, wenn es hier heißt, der Geist war auf ihm. Und er hörte ihn reden. Und er hörte ihn nicht nur reden, sondern er folgte auch dieser Stimme. Er ließ sich leiten vom Heiligen Geist. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist zu hören, das andere ist gehorsam zu sein. Simeon war beides. Er folgte dem Heiligen Geist. Bist du so jemand? Das ist die Art Beziehung, die Gott mit dir möchte. Jesus möchte eine persönliche Beziehung mit dir durch den Heiligen Geist. Und er redet zu dir. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und er sagt, sie folgen meiner Stimme. Kennst du dieses Reden? Kennst du diese leise Stimme in deinem Herzen? Oder diese Impulse des Heiligen Geistes in dir? Ist schwer zu beschreiben, aber wenn du es erfahren hast, kennst du das? Wo du von mir aus die Bibel liest und Gott macht dir ein Wort persönlich und er spricht in deine Situation rein und beantwortet genau deine Frage und führt dich. Und diese Stimme des Heiligen Geistes, wo er zu deinem Herzen spricht und sagt, ich liebe dich. Oder komm, verbring Zeit mit mir. Dich in seine Gegenwart ruft. Oder du sitzt von mir aus im Autobus und eine Frau sitzt neben dir und der Heilige Geist spricht zu deinem Herzen, sprich mit ihr. Erzähl ihr von Jesus. Und er sagt, tu das, was immer es ist. Oder lass die Finger davon. Kennst du dieses Reden? Bist du sensibel? für dieses Reden des Heiligen Geistes. Und wir können lernen, das deutlicher zu hören. Das ist eine Übungssache. Sind wir gehorsam? Das ist die größere Frage eigentlich. Wenn wir den Eindruck haben, Gott spricht zu uns, Gott leitet uns, sind wir gehorsam? Das ist oft der größere Schritt für uns. Ich glaube, unser größtes Problem ist nicht so sehr, dass wir nicht Gott hören und nicht wissen, was er von uns will, sondern dass wir nicht gewillt sind, das zu tun. Sind wir sensibel für ihn und sind wir gehorsam? Simeon war beides. Und seht ihr, was er sagt hier im Vers 29. Er nahm Jesus in seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Was war das Heil, wovon er spricht? Das Heil war eine Person. Gottes Heil ist eine Person. Heil ist Jesus. In Jesus ist Heil. Und du kannst nicht in Frieden aus dieser Welt gehen, in die Ewigkeit, bevor du nicht den Glauben auf ihn gesehen hast. Voltaire, dieser große Spötter über die, die an Jesus glauben, und der Wegbereiter der französischen Revolution, er schrie die ganze Nacht vor seinem Tod nach einem Priester. Sie hat uns berichtet. Und die Krankenschwester, die ihn betreut hat, hat gesagt: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. In Jesus ist unser Heil. Nur mit Jesus kannst du in Frieden sterben. In Frieden in die Ewigkeit gehen. Denkt an Stephanus im Kontrast. Erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Als die Leute, dieser zornige Mob, ihn steinigen wollten und dabei waren, ihn umzubringen, heißt es: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Das war die Vision, die er hatte. Und er war voll Frieden, während die Leute ihn umgebracht haben. Und er betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist. Apostel Paulus sagt: Das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Weil es bedeutet mehr von ihm. Nähere Beziehung mit ihm in der Ewigkeit. Hast du Jesus? Hast du Frieden mit Gott? Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast? Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Jesus war der verheißene Messias Israels, aber Jesus ist für alle da. Er ist der Retter für alle Menschen, die sich retten lassen wollen. Er ist auch ein Licht für die Nationen, für die Nichtjuden. Es ist unglaublich hier, Simeon. Dieser alte Mann, Simeon, der hat größere Einsicht als die religiösen Leiter damals. Als die Gelehrten an der Uni in Jerusalem, die großen Theologen. Die haben Jesus nicht verstanden. Die haben Anstoß genommen an ihm. Aber Simeon, was für eine Einsicht er hat. Sie waren gelehrte Theologen, sie hatten diese ganzen theologischen Systeme und dieses Wissen über Gott, aber Simeon kannte Gott. In Sprüchen heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht. Na, Wissen ist nicht dasselbe wie Kennen. Ich habe der Deborah letzte Woche erzählt, dass die Jennifer und ich eine Ehevorbereitung machen wollen. Und die Deborah hat gesagt: Ah, auf die Ehe, du kannst dich nicht wirklich vorbereiten drauf. Du kannst nur reinspringen und zusammenwachsen. Wissen ist nicht dasselbe wie kennen. Du kannst Politikwissenschaftler sein und du kannst alle Bücher von der Angela Merkel lesen und alle Biografien über sie, du kannst alles über sie wissen, aber du kannst sie nicht persönlich kennen. Ich glaube, persönlich kennen stellt alles in den Schatten. Sagen wir, die Angela hätte ein Kind und das Kind hätte eine ganz andere Beziehung mit ihr. Sie würde sie kennen als ihre Mutter. Wissen ist nicht dasselbe wie kennen. Diese Theologen damals, die waren erstaunt über die Jünger. Das waren Fischer, das waren ungebildete Leute, einfache Leute teilweise. Und die waren erstaunt über ihre geistliche Einsicht. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren, heißt es. Sie kannten Jesus. Kennst du Jesus? Kennst du ihn? Kennst du Gott? Ich frage nicht, ob du religiös bist oder ob du religiöses, theologisches Wissen hast, sondern kennst du ihn? Hast du eine persönliche Beziehung? Vers 33 heißt es, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Die haben nicht wirklich alles verstanden hier. Ich finde es interessant, dass sie nach der Jungfrauengeburt, nachdem die Hirten gekommen sind, gesagt haben, hey, dieser riesen Schaf und Engel ist uns erschienen, dass sie sich noch über irgendwas wundern. Im nächsten Abschnitt werden wir lesen, dass sie Jesu Berufung nicht wirklich verstanden haben. Aber sie wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieses Gesetz zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Wenn du Jesus ablehnst, dann wirst du zu Fall kommen. Dann wirst du ewig verdammt sein durch deine Sünden. Dann wirst du ewig getrennt sein von Gott. Aber wer den Sohn hat, haben wir vorgelesen, der hat das Leben. Er wird auferstehen zu einem ewigen Leben. Und so dieser Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Jesus war eine umstrittene Person, ist heute noch so. Und manche Leute kommen zu Fall, manche nehmen Anstoß an ihm. Lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht Anstoß nehmen an Jesus, an irgendeinen Aspekt von ihm in unserem Leben. Und dann sagt er, Vers 35, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Ja, Maria, es ist eine Freude, es ist ein Vorrecht, den Messias in die Welt zu bringen. Und da war diese Freude, Engel, die frohe Botschaft gebracht hat. Aber es ist auch eine sehr schwierige Berufung. Es ist nicht ohne Leid. Es gilt auch für uns, wenn wir Jesus sichtbar machen wollen in dieser Welt, wenn wir Jesus in diese gottlose Welt reinbringen wollen. Es ist eine wunderbare Berufung, es ist eine hohe Berufung, es ist ein Vorrecht. Es ist eine Freude. Aber es ist nicht unbedingt immer einfach. Und es beinhaltet ein Kreuz. Und es beinhaltet oft Leid. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Und ich wollte eigentlich die zweite wunderbare alte Frau, die wir in diesem Abschnitt noch sehen, durchnehmen. Aber ich habe versprochen, ich werde versuchen, in der Zeit zu bleiben. Deswegen machen wir Schluss an dem Punkt. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für Simeon, für sein Vorbild für uns. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du ein Retter bist, dass du der bist, der unser Leben wirklich heil machen will. Und ich bitte dich, Herr, dass uns das anspornt, an dir dran zu bleiben und nahe bei dir zu sein, dir wirklich nachzufolgen. sensibel zu sein auf das, was du willst in unserem Leben. Nicht eigensinnig und ohne dich zu fragen, drauf loszulaufen, dich außen vor zu lassen, sondern wirklich auf dich zu hören. Das, was dein Wort sagt, dass wir keine faulen Kompromisse eingehen. Jesus, wenn dein Wort sagt, wir sollen dich suchen, dass wir dich suchen. Und wenn dein Wort sagt, wir sollen nicht betrügen, dass wir es lassen. Und wenn dein Wort sagt, ein Christ soll sich nicht mit einem Nichtchristen in eine Beziehung einlassen, dass wir drauf hören. Wenn dein Wort sagt, wir sollen uns rein bewahren bis zur Ehe, dass wir es beachten, Herr, dass wir sensibel sind für dein Reden. Und wenn dein Heiliger Geist über das, was dein Wort sagt, in unser Herz spricht und uns führt und sagt, sprich mit dieser Person über mich. Oder komm, du bist so beschäftigt. Komm ein bisschen an den stillen Ort mit mir. Ich will Gemeinschaft mit dir verbringen. Herr, dass wir sensibel sind, dass wir hören. Und dass wir auch folgen. Dass wir Menschen sind, die sich durch deinen Geist leiten lassen. Durch dein Wort, das dein Geist uns geschrieben hat. Und durch diese persönliche, intime Beziehung, wo du leise zu unserem Herzen sprichst. Lass uns wachsen in diesen Dingen. Lass uns zu Menschen wie Simeon werden, die einfach dich ausstrahlen. Dass Menschen uns sehen und sagen, wow, der oder die kennt Gott. Was hast du, was ich nicht habe? Ich will das kennenlernen. Mach uns zu Lichtern, Herr. Danach sehnen wir uns. Halt uns nah bei dir. Wir lieben dich, Herr. Du bist wunderbar. Jesus, unser Retter. Wir beten dich an.